Ein Spiel der Erkenntnis. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zum Who the Germany Talk. Ich bin der Bene, wie ihr es gewohnt seid. Und in unserem Podcast-Room, in unserem virtuellen, hat sich Jules auch mal wieder rein verirrt. Jules, zu späterer Stunde, ich will ja nicht schon sagen guten Abend, eher gute Nacht. Schön, dass du es geschafft hast.
Ach, gute Nacht wäre schön, aber mit Schlafen, ja, ein bisschen müssen wir uns da glaube ich noch gedulden. Gibt ja noch was zum Erzählen. Aber ja, erstens einen schönen guten Morgen, guten Tag, schönen Abend, wann ihr euch auch immer diese Folge anhört. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, als ich bin's, weil ich bin's auf jeden Fall nicht.
Ich auch nicht, aber was tut man nicht alles für so eine geile Community? Jules, Preseason-Game 2 stand an gegen die Chargers oder bei den Chargers, mal gemeinsam trainiert. Wir schauen uns natürlich so ein bisschen die letzten Tage an. Wie war das Spiel für alle, die es nicht geschafft haben, Montag in der Nacht aufzustehen, in der Nacht von Sonntag auf Montag? Werden wir einen kleinen Einblick geben, wie war denn das Spiel? Hast du es gesehen? Oder warst du einer der vielen, die gesagt haben, so, nee, Preseason-Game 1.05 Uhr Montagnacht, nicht mit mir?
Man muss dazu sagen, die vorige Folge ist genau 30 Sekunden nachher jetzt leider abgeschmiert, deswegen weißt du, was ich jetzt sage. Ich muss ein Gestalt machen. Zum ersten Mal in, ich glaube, 7 Jahren habe ich ein Spiel der Saints nicht live gesehen. Ich hatte einen Wecker gestellt gehabt. Ich bin eine Dreiviertelstunde später oder eine Stunde später aufgewacht, weil ich instinktiv wusste, okay, ich weiß, ich muss da aufstehen. So weit bin ich, dass ich, wenn ich mich konzentriere, kann ich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich aufwachen muss, auch aufwachen, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Da war ich eine Stunde zu spät und die letzten Wochen waren so unglaublich hart. Ich habe 60-Stunden-Woche über 60-Stunden-Woche. Ich kriege es leider nicht bezahlt, leider, weil es gibt ja sowas wie Überstunden. Kann ich dafür wenigstens irgendwann mal Zeitausgleich gehen. Aber ja, die Woche ist für mich schon, ich bin schon fertig mit der Woche und es ist leider erst dienstags. Aber ja, was soll man machen. Aber dafür werde ich in den nächsten 7 Jahren wieder kein Saints-Spiel verpassen. Das will ich zumindest schon mal versprechen.
Ja, aber stimmt das? Hast du letztes Jahr, wo wir in London gespielt haben, gegen die Vikings, wo dein Bruder geheiratet hat, Zeit gehabt, dir das Spiel anzuschauen, live?
Okay, ich habe dann nicht das ganze Spiel live gesehen, aber ich habe eigentlich 80%, würde ich sagen, ist immer nebenbei gelaufen, weil es war Gott sei Dank keine größere Zeremonie. Das war nach der Standesamtlichen. Sagen wir so kurz Fotos organisieren für die Fotos, weil ich war da Trauzeuge. Nee, ich habe eigentlich relativ viel vom Spiel sogar mitbekommen.
Ah, okay. Interessant. Ja, man merkt ja an der Uhrzeit, wo wir aufnehmen, dass du zurzeit viel unterwegs bist. Wir haben es jetzt am 22.08. 23.53 Uhr. Was tut man nicht alles für seine Community, um die Folge reinzubekommen? Von daher, lass uns nicht so viel Zeit verlieren. Einen kleinen Bogen noch auf letzte Woche. Ich meine, so ein Start-Preseason-Sieg gibt ja schon mal ein bisschen Aufwind. Braucht man natürlich generell nicht so viel reininterpretieren. Auch nicht in die Leistungen, aber bei den Defensive Rookies ist einer rausgestochen, den hatte ich so nicht auf dem Schirm. Hat zwar ein bisschen auffälliger gespielt, aber laut PFF war Anferne Orchie mit 92,6 PFF Grade der zweitbeste Defensive Rookie. Kann man mal erwähnen, finde ich, an dieser Stelle, für alle, die ebenfalls so PFF mögen, wie ich das tue. Dann eine Sache, wo ich etwas mir vorkam wie zu meiner noch aktiven Football-Karriere, nicht so ein bisschen amateurhaften, Derek Carr hat über sein erstes Game bei den Saints so ein bisschen erzählt und hatte wohl ein bisschen wenig Infos. Also er wollte Richtung Pre-Game-Meal wohl aufbrechen, wusste nicht genau, wo er hin muss, ist dann Eric McCoy nachgelatscht und irgendwann hat ihm McCoy dann gesagt, dass er nicht zum Meal geht, sondern in irgendeinem Park in der Stadt, um nochmal zu chillen. Das kann es doch nicht sein, dass du deinem neuen Quarterback, den du einen fetten Vertrag gibst, auf dem so ein bisschen die Hoffnung der Franchise die schultern soll, dass du dem solche Infos nicht gibst. Ich meine, es ist jetzt zwar nur ein Preseason-Game, aber ich bin da schon überrascht, weil ich stelle mir da guten Derek Carr, hat ein bisschen NFL-Erfahrung, der weiß, wie man damit umgehen muss, so als 20-jähriger Rookie, wenn du da gedraftet wirst und hast diese Infos nicht, da wäre ich schon vorm Spiel etwas nervös, muss ich sagen.
Ach, ja, das Schöne ist, die NFL schafft es jedes Mal, mich auf Neues zu faszinieren. Es gibt Geschichten, das sagt man irgendwie über die Inschweiß, es gibt Geschichten, die schreiben dann halt auch nur die NFL und ich glaube, das ist so eine Geschichte.
Ja, also ich war ja, schon. Ist, also
ich weiß gar nicht, wie ich darüber jetzt denken soll, ob ich das irgendwie, ob mich das bis ob das mir Sorgen bereiten soll, ob ich es lustig finden soll. Ich glaube, es tut beides für mich irgendwie.
Ich finde es krass, dass in so einer Milliardenliga sowas wohl noch passiert, weil ganz ehrlich, du weißt ja, wer neu im Team ist, dem schreibst du 3, 4 oder von mir aus 2 Tage vorher eine Mail, was heißt, jo, Ablauf am Spieltag ist so und so. Also habe ich nicht ganz verstanden, habe ich doch auch noch nie von einem anderen NFL-Team gelesen, dass da Probleme gab. Aber gut, öfter mal was Neues. Trainiert wurde wie gespielt mit den Chargers oder gegen die Chargers trainiert. Wollen wir schnell zusammenfassen, Tag 1 haben vor allem die Receiver geglänzt, also sowohl Olave als auch Michael Thomas haben ihre Cornerbacks, Gegenspieler ziemlich geburnt. Unsere Defense hatte allerdings auch auf Short- und Medium-Pässen so Probleme, also gerade Keenan Allen da unter Kontrolle zu kriegen, lief noch nicht so ganz. Gott, braucht man jetzt nicht zu viel reininterpretieren, haben wir schon gesagt. Am zweiten Tag hat sich unsere Defense stabilisiert, dafür war die Offense ein bisschen stockiger, sagen wir es mal so. Lief nicht ganz so glatt. Aber ich denke, es hat nicht geschadet, mal zu sehen, wo steht man, wenn man gegen ein anderes Team trainiert. Kann einem nur nützen, oder? Diese 2 Trainingseinheiten gegen die Chargers, die man da hatte.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, es ist halt noch was anderes, wenn du mit deinem eigenen Team trainierst, als wie mit einer anderen. Du hast da schon nicht zwingend eine andere Identität, aber einfach eine andere Herangehensweise. Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt gegen einen aus deiner eigenen Mannschaft einen Ball fängst oder gegen einen gegnerischen, wirklich gegnerischen Cornerback. Das macht halt schon einen Unterschied. Das motiviert dich halt. Und das ist halt auch extrem wichtig. Und du spielst ihm halt auch, oder du trainierst zumindest auch mal mit einem Gegner, den du nicht kennst. Das ist immer etwas anderes und ich glaube, das tut beiden Teams relativ gut und ist, wenn man die Chance auf potenzielle Verletzungen mal außen vor lässt, eigentlich nur von Vorteil für beide Teams immer.
Ja, vor allem, man hat schon gemerkt, so Wettkampfintensität war definitiv schon ein bisschen da, also eben Michael Thomas auf dem ersten Tag gerade auf höchstem Niveau, mit Chris Olave ja auch. Auch ein Brian Brazier, ein Peyton Turner und auch ein Isaiah Foskey hat mal positive Schlagzeilen in den Trainingstagen geschrieben. Bisschen Sorge hatte ich, wo ich Marshon Lattimore gesehen habe. Dick einmarschiertes Knie. Jules, wie ist da der Stand? Müssen wir uns Sorgen machen oder Vorsichtsmaßnahme?
Nein, also es wurde durchgehend berichtet, dass es eine Minor Injury sein sollte. Sie gehen es vorsichtig an, weil es einfach klar ist, weil die Saison hat noch nicht begonnen. Das heißt, du willst schauen, dass du sein Knie nicht nur fit kriegst, sondern auch für ein ganzes Jahr fit kriegst oder für mehrere Jahre. Deswegen werden sie es vorsichtig angehen, was ich auch absolut richtig finde, aber wird relativ bald wieder da zu sehen sein.
Ja, und dann noch eine bisschen Schocknachricht. Jimmy Graham wurde am Samstag in Las Vegas verhaftet. Er schwante zuerst Übles, er wirkte desorientiert und nicht zwingend fit. Jules, bring uns da auf den Stand. Was war los?
Ja, weil es wurde auch zuerst berichtet, dass er verhaftet wurde und dass er sich bei der Verhaftung sich widersetzte. Stimmt das so ganz auch nicht? Es war ein medizinischer Zwischenfall, weil er einfach desorientiert und auch
verwirrt.
Einfach verwirrt war, dankeschön. Es wurde, glaube ich, wenn ich, also per Definition, also ich habe es im Englischen gelesen, Seizure, was so viel heißt wie Schlaganfall, aber ich glaube, dass das eine Art Schlaganfall war. Es gibt auch diese Art von, also im Österreich sagt man Schlagerl. Davon natürlich nicht unterschätzen, aber das wird durch Dehydration ausgelöst und alles andere ist ungefährlich. Aber er ist am Weg der Besserung, es geht ihm soweit gut, er hat das durch das Spital auch wieder verlassen, es wird auch nicht nach ihm jetzt irgendwie gerichtlich irgendwie da was untersucht, was ich weiß, und er ist mit dem Team und ist jetzt einfach dabei noch Rehab, dass er wieder da auf 100% kommt, aber also es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, wie man es im ersten Moment angenommen hatte.
Ja, Gott sei Dank. Negative Schlagzeilen, da kommen wir später dann noch dazu mit Marcus May. Haben wir ja schon wieder genügend die Offseason. Von daher Jimmy Graham an der Stelle natürlich gute Besserung. Wäre schön, wenn er wieder komplett fit wird. Und deswegen, dass es kein Schlagerl nicht gibt, haben wir in Österreich immer einen Punti-Griff bereit, habe ich mal gelernt.
Oh, gut. Es geht jetzt aber nicht. Erstens, ich war nie ein großer Fan von Puttikam, aber zweitens trinke ich momentan keinen Alkohol.
Ah, als Barkeeper kein Alkohol trinken, wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist, es wird hart. Ich bin jetzt erst einen Monat drinnen, 11 stehen noch vor mir, aber es, momentan geht's und ja. Aber Frage an die Community. Ich habe gehört, es soll alkoholfreies Bier geben. Also, wir wissen, dass es alkoholfreies Bier gibt, aber wirklich alkoholfreies Bier. Wenn ihr da irgendwelche Sorten kennt, schreibt es gerne entweder in unsere WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr nicht in unserer WhatsApp-Gruppe seid, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Oder schreibt es uns am besten auf Instagram. Würde mich wirklich interessieren. Ich habe davon gehört, es soll wirklich alkoholfreies Bier geben. Weil ich meine, wenn du genug Apfelsaft trinkst, hast du auch einen gewissen Alkoholgrad. Einfach durch die Gärung. Würde mich wirklich interessieren, ob sowas wirklich existiert.
Tatsächlich. Da kann ich dir jetzt schon aushelfen.
Red kurz, ich bin gleich wieder da.
Zwischen leichtes und alkoholfreiem Weißbier unterscheidet. Insofern gibt's das. Gut, was haben wir als nächstes auf dem Zettel? Marcus May. Ja, genau, wir haben ihn gerade eben schon angesprochen. Da blüht uns auch noch ein bisschen was. Hat er eine Geschichte von 21, wo er auch unter Medikamenten oder Alkohol Scheiße gebaut hat, von Sach- und Körperschädigung ist da ein bisschen die Sprache. 50 Sozialstunden muss er machen und ja, eventuell droht hier noch eine Verurteilung der NFL. Jules, was erwartest du denn, wenn Marcus May verurteilt werden sollte von NFL-Seite aus? Gibt es eine Sperre? Wenn es eine Sperre gibt, wie hoch erwartest du die? Ist ein bisschen unglückliche Geschichte für Marcus May auf alle Fälle.
Ja, ich verstehe.
Ist jetzt auch noch nicht geglänzt.
Normalerweise sind die DUI 3 Spiele, also ich erwarte auch da 3 Spiele. Finde ich, sollte hart bestraft werden, weil spätestens bei Henry Ruggs, der war nicht einmal alkoholisiert, sieht man, was auch im Profisport passieren kann. Aber ja, ich schätze 3 bis 4 Spiele.
Okay, das wäre natürlich auch mal wieder ein herber Verlust, den wir da hinnehmen müssten, obwohl ja aus Safety wir wirklich einen Positionskampf haben, haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Sonst gab es noch Breaking News, nämlich kristallisiert sich immer mehr der Nachfolger von Mickey Loomis raus, wenn Mickey Loomis mal das Zepter abgeben sollte. Kai Harley wurde befördert, war Vizepräsident Football Administration, ist jetzt Assistant GM und Vizepräsident of Football Operations. Da wird der Weg wohl geebnet als Nachfolger zu Mickey Loomis. Soll soweit ein ziemlich schlaues Kerlchen sein, mit ziemlich guter Übersicht. Also die Community in Amerika findet den Move nicht schlecht.
Ja, vor allem muss man sagen, alles was High Office ist, hat auch viel mit Repräsentation zu tun. Wenn du einen schlechten Trade machst, ist es immer der GM schuld. Wenn du ein schlechtes Playcall machst, ist immer der Headcoach schuld. Das sind so viele Leute im Hintergrund, die da arbeiten, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber ja, definitiv ein potenzieller Nachfolger, wenn es bei Mickey Loomis mal soweit sein sollte. Ich glaube, der hat noch Bock vor auf dem Ring. Mal schauen, ob es möglich wäre. Aber ich glaube, so schnell werden wir Mickey Loomis auch nicht loswerden. Weil dafür ist er einfach in einer zu gefestigten Position, glaube ich. Glaube ich auch nicht, dass er jetzt momentan eine andere Zeit einfach sein Zepter jetzt schon weiterzureichen.
Ich fände es von Mickey Loomis vor allem auch fair, wenn er das mit einem bereinigten Capspace oder mit einem halbwegs bereinigten Capspace weitergibt, das Zepter, und nicht irgendwo einen Scherbenhaufen in Anführungsstrichen hinterlässt.
Dann muss er beginnen, sich gesünder zu ernähren.
Naja. Mal sehen, was da so kommt. Dann lass uns reinstarten ins Spiel. Gleich vorweg, Starter gab es nicht wirklich zu sehen, nur vereinzelt. Zum Beispiel Jalen Smith oder auch Trevor Penning hat gespielt. Jameis Winston war der Starter auf Quarterback für eine Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann Jack Kena. Deswegen, wir werden das Ganze ein bisschen im Schnelldurchgang durchgehen, weil für alle, die nicht auf waren und sich das Spiel angeschaut haben, es war auch wirklich nicht schön, sich anzuschauen. Ich kann es euch sagen. Ich habe mir das angetan bis zum Schluss. Bereue das dann ein bisschen, wenn ich meine Müdigkeit gerade betrachte. Was gab es dann noch zu sagen? Quarterback-Coach Ronald Curry hat die Ehre gehabt, die Offense zu callen. Ob das was war, sehen wir dann gleich. Ja, also es ging eigentlich schon mal gut los. Schneller Punt, 3 and out für die Chargers, kamen nicht weiter. Wir haben einen First Down erzielt, haben dann mit unserem ersten Run, der wenigstens 4 Yards mal eingebracht hätte, eine Holding Penalty kassiert, mussten hinten raus auch punten. 3 and out von den Chargers, 3 and out von uns, nochmal 3 and out von den Chargers, dann konnten wir ein bisschen den Ball bewegen, hatten wir einen schönen 32-Yard-Pass zu Bowden, beziehungsweise war ein schöner Wide-Receiver-Screen, der da funktioniert hat. Altbewährt. Den ich gedacht, dass es so weit geht. Endet aber leider auch durch einen brachialen Stop, wo Trevor Penning gepennt hat. Kann man jetzt natürlich Trevor Penning dafür flamen, wie man möchte. Ich habe mir aber die Arbeit gemacht, weil ich ihn dafür ja auch geflamed habe, beziehungsweise weil bei uns in der Gruppe ja gefragt wurde, wie sich Penning geschlagen hat. Mir das angeschaut. Ich habe mir die Snaps von Penning rausgezogen und ihn beobachtet. Und ich muss sagen, er hat eine halt verloren. Das war zwar recht kostspielig gegen einen, ich glaube, Second-Round-Pick der Chargers, ist Tui Pulutu gewesen, oder sogar ein First-Round, ich kann es dir nicht sagen. Also auch keine Pappnase in dem Sinne. Hat ihn sonst komplett unter Kontrolle gehabt. Also da war ein schöner Pancake mit dabei, sonst ihn wirklich schön abgeschirmt. Denke, war vielleicht auch mit abstimmungsbedingt, nachdem Penning ja auch nicht Hurst oder Pete neben sich hatte, sondern Salvedary, dass es da vielleicht zu Problemen kam, würde ich jetzt hier nicht überbewerten. Hat aber in dem Fall den Drive zerstört. Und dann gab es eine schöne Sache. Chargers arbeiten sich noch ein bisschen nach vorne, gerade eben mit Medium Passen, 14 Yards und 16 Yards sind sie dann nach vorne gekommen. Hatten wir im Training schon ein bisschen Probleme mit diesen Routen, müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und dann sackt Peyton Turner, ist es dick, und Brian Breezy recovered die ganze Geschichte an der Chargers 46. Super Szene, Peyton Turner generell frisch gewesen, da gewesen. Auch Breezy hat ja schon in der Trainingswoche wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Muss ich sagen, war eins der wenigeren Lichtblicke aus diesem Spiel. Freut mich zu sehen, vor allem wenn man bedenkt, dass Turner und auch Breezy ja Stand jetzt eigentlich Second-String-D-Line sind und nicht First-D-Line.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor ein paar Wochen haben wir uns noch die größten Sorgen auf der Linebacker-Position gemacht. Ich glaube, unsere größten Sorgen sind auf der Line of Scrimmage, auf beiden Seiten, aber mit anderen Problemen. Und dass man das von Peyton Turner und Breezy gesehen hat, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Hat mich für Peyton Turner gefreut, weil ich glaube, der braucht auch dieses Erfolgserlebnis, das nicht dauernd auf ihn rumgetreten wird. Und macht wieder Jagd auf Carl Granderson für seinen Spot als Number One Edge Rusher, neben Cam Jordan natürlich. Von dem her gut fürs Team, gut für die Moral, gut für die Mentalität. War jetzt nur ein Play, aber stimmt mich auf jeden Fall glücklicher, als es vor dem Play getan hat.
Das auf alle Fälle. Man muss auch natürlich auch hier wieder die Euphoriebremse ein bisschen anziehen. Es war halt auch nur die Second String O-Line der Chargers. Von daher mal sehen. Es ist doch Arbeit da, aber die beiden. Es schaut immer besser aus. Das gefällt mir. Das Niveau steigert sich von Woche zu Woche bei den beiden. Das, was wir erwarten. Aus diesem Fumble können die Saints dann Gott sei Dank Kapital schlagen. Gab einen schönen 27-Yard-Pass auf einer Reroute von Winston zu Kendrick Miller. So viel zur Thematik, dass Kendrick Miller keine Bälle fangen kann. War ein schöner Diving-Catch. Hätte AK nicht besser machen können an dieser Stelle. Und läuft dann selber auch noch rein für 7 Yards. Also das war eins der wenigen Run-Schemes, auch in der O-Line vom Freiblocken her, die funktioniert haben. Sowas will ich öfters sehen, beziehungsweise so kann man es machen. Finde ich ja auch schön, dass man den Fumble gleich genutzt hat.
Ja. Nee, der Drive hat mir zwei Sachen prinzipiell gezeigt. Erstens, unsere Top 5, also unsere Starting 5 O-Liner machen mich sehr glücklich. Können potenziell eine Top 5 O-Liner sein. Alles, was dahinter ist, macht mir sehr große Sorgen. Das ist ein bisschen so, dass Gegenteil von unserer D-Line. Also wenn sich wer in der Starting O-Line verletzt, ich glaube, Hurst mit Pete oder Pete mit Hurst, das ist das Einzige, was man halbwegs gut kommentieren kann. Das sah nicht schön aus. Weil ich fand, Country Miller hat ein super Spiel. Und wenn wir reden dann eh, Offensive Player war für mich dann sogar Country Miller, auch wenn die Stats irgendwas was komplett anders zeigen. Ich habe das gesehen, was ich mir gewünscht hätte von ihm. Und er hat trotzdem aus jedem Run wahrscheinlich das Beste rausgeholt, weil die Run-Support O-Line war einfach nicht existent. Aber ja, Licht und Schatten sind oft so nah beieinander da. Definitiv, Country Miller ist ein Wert, muss sein Wert absolut gestiegen sein.
Das auf alle Fälle. Vor allem schön, dass er nach der Verletzung gleich wieder so spritzig zurückkam. Wichtig zu sehen. Danach war so ein bisschen Schluss für die Second String Mans von den Saints, die so ein bisschen noch an die First String anklopfen. Eben auch so ein Jalen Smith ging dann Anfang oder Mitte vom zweiten Quarter runter. Jalen Smith, ganz viel hat man nicht gesehen, aber das, was man gesehen hat, sah schon mal nicht schlecht aus. Also als Off-Ball-Linebacker ordentliche Tacklings gesetzt, hat es richtig geknallt, so will ich das haben. Gefällt mir gut. Also hat jetzt nicht gewirkt wie ein Fremdkörper. Da glaube ich, kann man drauf aufbauen.
Wo glaubst du, werden wir Jalen Smith sehen eigentlich dann? Als wird er eine vergrößerte Rolle dann als Strong Linebacker spielen? Wird man versuchen, wirklich mehr 4-3 mit zwei Mittellinebacker spielen? Oder 4-3 geht nicht, wir sind ja in der 3-4, dass man einfach da rotiert oder mit Pete Werner rotiert. Hast du schon eine Vermutung, wie wir Jalen Smith einsetzen werden?
Wie kommst du drauf, dass wir eine 3-4 Defense spielen?
Nee, ich weiß, da habe ich, das war jetzt die Uhrzeit, deswegen habe ich gleich korrigiert, wir sind eine 4-3 Defense. Deswegen wollte ich fragen.
Du hast deine 4-3 korrigiert auf eine 3-4. Also du warst gerade wirklich komplett falsch.
Entschuldigung, dann. Wir sind eine 4-3. Ich hab das im Kopf, habe ich es richtig gemeint, natürlich falsch ausgesprochen. Wir sind natürlich eine 4-3 Defense. Sollten wir mit einer 4-3 spielen, sehen wir dann Jalen Smith am Feld?
Ja. Ich muss jetzt schon sagen, er hat gerade auf der Strong Side, gerade was das Thema Pass-Coverage angeht, schon wieder einen besseren Eindruck als Zach Bourne gemacht. Zach Bourne kannst du echt nur in einem blitzigen Linebacker-Package springen. Anders sehe ich da keine Einsatzzeiten für ihn, sage ich dir, wie es ist. Caden Ellis war auch nicht der Top-Man-Coverage-Linebacker, aber hat das besser gemacht als Zach Bourne. Deswegen, also, wenn wir 4-3 Base spielen, dann werden wir Jalen Smith schon auf dem Feld sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Demario Davis und Pete Werner mal abwechselnd vielleicht die eine oder andere Pause gibt und dass wir da im Jalen Smith auch bei zwei Linebackern vermehrt auf dem Feld stehen. Er wirkte nicht eingerostet, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der hat schon noch, zumindest für dieses Jahr, ein bisschen Saft im Tank. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wir den öfters sehen.
Man natürlich, wenn er verletzt ist, ist klar, dann ist Jalen Smith der Starting Middle Linebacker. Peter Werner habe ich mir auch vorstellen können. Ich glaube, das würde Sinn machen. Letzte Frage. Wen hättest du lieber? Jalen Smith oder Caden Ellis?
Caden Ellis kannte das System. Insofern hätte ich Ellis gern behalten, weil er halt auch von uns gedraftet wurde und so weiter und so fort. Allerdings, wie gesagt, ist halt preislich Smith 100-mal billiger. Ellis für uns nicht bezahlbar nach seiner Breakout-Season. Von daher kann man damit gut leben. Ich glaube, man hat das Bestmögliche noch vom Markt geholt. Also man kann eigentlich, denke ich, relativ zufrieden sein. Natürlich, für einen Quan Alexander wäre auch wieder cool gewesen, aber war halt nicht der Fall. Gut.
Okay.
Dann nach unserer Führung kassieren wir ein Field Goal. Größtenteils ja wieder Medium Pass, wo unsere Third String Defense ein bisschen Probleme hatten, haben dann auch noch 31 Yard Penalty bekommen für eine PI, die gerechtfertigt war. Von daher lässt man, aber man hält an der eigenen New Orleans 6. Red Zone Defense war sehr, sehr gut, wie im Training auch schon. Langt nur für ein Field Goal. Danach hatten wir wieder offensiv mehr oder minder einen Drive zu vergessen. Run for no gain, dann Pass incomplete, wo Perry ein bisschen überworfen wurde. Nur Strafen. Ihr merkt, das wollen wir jetzt gleich auch ansprechen, Jules, wir hatten am Ende 14 Strafen für 144 Yards. Also noch undisziplinierter geht's eigentlich nicht in meinen Augen. Du hast 5 Strafen mehr geholt als beim ersten Preseason-Game. Obwohl da Dennis Allen das schon angesprochen hat, dass ihm das überhaupt nicht gefällt und es kann einem natürlich auch nicht gefallen. Und wir haben sehr, 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 sehr viele Strafen mal wieder durch die O-Line. Also unsere Second String O-Line, muss ich sagen, schlage ich absolut Alarm. Sehe ich eigentlich gerade keinen irgendwo, der uns da weiterhelfen könnte. Also muss ich sagen, wenn man sich ein Starter in der O-Line verletzt, gut, wir haben klar James Hurst oder Andrew Speed noch, die noch da sind. Aber wenn mehr Verletzungen eintreten sollten, sehe ich echt schwarz. Also ein Storm Norton gefällt mir als Tackle überhaupt nicht gut. Landon Young ist verletzt, da weiß man, was man bekommt. Garcia hat einen halbwegs guten Eindruck gemacht, weniger Strafen. Auch Rock Morton, der sich jetzt verletzt hat, da kommen wir später noch drauf. Saldi Very macht ist für mich überhaupt nicht NFL-ready. Also das bitte dieses Jahr noch nicht, da habe ich mir etwas mehr erwartet. Da muss ich auch Doug Marrone mal fragen, was macht er denn die ganze Woche mit seinen O-Linern? Ich meine, Doug Marrone war Head Coach, wird eigentlich so als O-Line-Guru ein bisschen gefeiert. Gefällt mir überhaupt nicht die Entwicklung, muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn unsere O-Line nicht fit bleiben kann und da kommt jemand von der Second String rein, sehe ich da ganz, ganz schnell schwarz für uns.
Also ich glaube, das ist momentan wirklich unser größtes Sorgenkind, die Tiefe auf der O-Line. Ich weiß nicht, ob es Abstimmungsprobleme sind. Ich glaube halt auch, man nicht nur, man sieht es auch im Run-Game, sah das alles anders gut aus. Jameis Winston ist da auch nicht der ideale Quarterback, glaube ich. Wenn man das mit Jake Hanna vergleicht, hätte, glaube ich, mit der Second String O-Line besser ausgesehen. Einfach weil er lustigerweise anstatt im Vergleich zu Veteran Jameis Winston schneller durch die Progression geht, besser den Checkdown lesen kann. Damit kannst du zumindest dir Sacks und einen Ball, wenn du einen Ball schnell los ist, kannst du dir so doch auch Strafen ersparen. Würde der O-Line, glaube ich, gut tun, weil wenn du jetzt da noch länger in der Pocket rumstehst, bei einer eh schon angeschwächten O-Line ist es, glaube ich, nochmal Salz, die du da schön in die Wunde reibst, was uns, glaube ich, momentan echt nicht gut tut.
Ja, zu James Winston komme ich dann in der Halbzeit schnell, wenn wir ein Fazit ziehen von seiner gespielten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall aufgrund der Strafen. Chargers wieder im Ballbesitz, 3 and out, auch kein Rhythmus gefunden. Dann geht es eigentlich relativ gut nach vorne. Krull, der in 15 Jahren passt, einen schönen Catch hat. Lukas Krull, kommen wir in der Halbzeit auch kurz drauf zu sprechen. Ja, am Ende aber auch bei 3 und 3 wird Winston für 8 Yards gesackt. Müssen wir am Ende wieder punten. Danach Interception abgefangen von den Chargers. Wir starten an der Chargers 15. Insofern ärgerlich, dass es mal wieder der Offensive Holding gibt. Wir von der 15 auf die 25 zurückgehen müssen. Ja, Winston einmal Krull anwirft, Krull aber den Ball nicht festhalten kann. Der zweite Pass geht wieder zu Krull für 8 Yards, langt leider nicht ganz. Am Ende gibt es dann eben ein Field Goal aus 35 Yards, lässt sich Group nicht beirren, macht das Ding locker rein. Soweit wenigstens Punkte auf dem Board. Die Chargers können antworten, gibt einen Touchdown, hauptsächlich durch zwei Läufe eingeholt. Ist Stick einmal für 21 Yards gelaufen und Spiller, der Running Back, ebenfalls für 18 Yards mal durchgegangen. Run-Defense, Jules, also gerade laufende Quarterbacks ist leider anscheinend immer noch ein Problem für uns, oder war es zumindest für die Second-String-D-Line oder auch Third-String zum Teil. Am Ende haben wir 120 Yards gefressen an Rushing von den Chargers und allein Easton Stick hat 63 Yards davon erlaufen, also über die Hälfte vom Quarterback. Irgendwie die alte Leier, auch das sprechen wir seit über 3 Jahren an. Ist ein bisschen frustrierend für mich.
Ich glaube, 2 Jahre zuvor hatten wir eine Mega-Run-Defense, also mobile Quarterbacks, ja. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht mehr ändern. Ja, die D-Line an sich hat mir für das, was sie war und für das, wo wir letztes Jahr waren, ich will jetzt nicht sagen gefallen, aber okay. Wir haben dieselben Probleme, man muss dazu sagen, Easton Stick ist jetzt halt auch ein Spieler oder Preseason-Spieler sind auch schwer, sich darauf vorzubereiten, weil du hast nicht das Tape, und noch nicht diesen Einsatz, dass du dich auf den Gegner einstellen kannst. Da geht es wirklich mehr, mach deine Sachen gut. Von dem her soll es noch ein bisschen verziehen, aber ja, man muss mobile Quarterbacks für die Zukunft definitiv besser in den Griff bekommen. Vom der Athletik haben wir ja. Wir mögen athletische Spieler, wir lieben athletische D-Liner. Das müssen wir uns von Vorteil machen, um da Mobile Quarterbacks besser containen zu können.
Du sagst es. Genau, wir können mal darauf antworten. Das ist die gute Antwort darauf. Gibt einen langen 42-Yard-Pass von Winston, kommt aber am Ende nicht in die Endzone, gibt ein Field-Goal mit auslaufender Uhr, was aus 37-Yard-Group ebenfalls wieder problemlos verwandelt. Ja, dann gehen wir in die Halbzeit rein. Entschuldigung, ich muss da zwei Sachen ansprechen. Oder beziehungsweise erstmal Winston, auf Krull kommen wir dann gleich zu sprechen und auch auf Brian Edwards. James Winston am Ende, wenn du dir seine Stats ansiehst, 13 von 21, 169 Yards, 87,2 Rating, wird sich im ersten Moment gar nicht mal so schlecht lesen lassen oder das Typische, was du von James Winston so erwartest. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin absolut schockiert, was ich von Winston gesehen habe. Pässe zum Teil in Triple Coverage rein, wo wirklich wir noch vom Glück sprechen können, dass es keine Interception war. Dieselben dummen Pässe, die er eigentlich schon immer wirft, auch in der Preseason wieder rausgehauen. Also auch da muss ich sagen, vom Namen her haben wir vielleicht schon einen der besten Backup-Quarterbacks zur Zeit in der NFL, aber für das, was ich gesehen habe bisher von Winston in der Preseason, also gerade das Spiel gegen die Chargers, gegen eine Second- oder Third-String-Defense, hat da für mich fein nicht geglänzt. Also gibt ja gerade in der amerikanischen Community immer noch Leute, die Winston über Derek Carr sehen. Da muss ich schon fragen, es ist schon ein bisschen sehr diese James-Winston-Brille auf. Also ich muss echt sagen, die Stats lesen sich 100-mal besser, wie Spiel von ihm war. Für mich konnte er zu keiner Zeit irgendwie einen Rhythmus generieren, roten Faden aufbauen. Ein Risiko für mich ein, zweimal zu oft gesucht. Wie gesagt, dieser lange Pass auf Shaq Davis, wieder absolutes 50-50-Ding, wo ich ihn wahrscheinlich in einem normalen Regular-Season-Game gekillt hätte dafür. Auch Pass in die Endzone zu Shaq Davis, kann ich mich erinnern, wo der in Triple Coverage war, also wo ich mir wirklich denke, ganz ehrlich, den darfst du niemals werfen.
Nee, hat nicht gut ausgesehen. Wie gesagt, die Stats drücken da, weil was er wieder an Sex kassiert hat, ist einfach, weil er nicht weiß, wann er den Trigger pullen muss und dann wieder lieber noch versuchen, Einzelspieler auszuhören, das Play irgendwie zu extenden. Vielleicht denkt er sich, dass dann der Pass leicht ist. Problem ist, es wird von einem Problem hast du plötzlich 10 Probleme und einen Moment später hast du 20 Probleme, die auf dich zukommen. Und dadurch entstehen Fehler, dadurch entstehen Sacks. Das lässt mal auch eine O-Line nicht gut aussehen. Und wenn wir dann auf Jake Hanna zum Sprechen kommen, er war jetzt nicht phänomenal, er hat da nicht eine tiefe Bombe nach der anderen rausgeschmissen. Aber was mir so gefallen hat, ist, schnell einen Running Back gesucht, schnell einen Checkdown. Waren nur ein paar Yards, aber Drew Brees in den letzten Jahren hat nichts anderes gemacht. Und dass ein Rookie so schnell lernt, und bei James Winston wissen wir es seit Jahren, dass er diese Probleme hat, und es wird einfach nicht besser. Und ich glaube nicht, dass es nochmal besser wird.
Ich habe da mittlerweile auch die Hoffnung verloren und ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt, das war 2021 kein, wir tun Taysom Hilton gefallen, dass er sich um den Quarterback Spot 1 bewirbt oder den er spielt. Das war ein echtes Duell damals. Und da muss man dann schon sagen, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Also sagt Jake Hina, kann ich gleich vorwegnehmen. Wie du sagst, hat von den Stats auch keine Bäume ausgerissen. Da sind wir am Ende bei 11 von 17 für 118, ein 85er Rating oder 84,9. Nichts besonders, aber wenn du dir anschaust, warum das so ist und dass er eher nochmal mit der Stufe schlechteren O-Line Offense gespielt hat, es war in Ordnung, was mir da schon gefallen hat. Wie du gesagt, schnell durch die Progression durchgegangen, die Piff schnell losgeworden und auch dieses Pocket-Commitment hat eigentlich immer gewusst, wann er aus der Pocket rausgehen muss, was James Winston ihm auch so ein bisschen fehlt, wieso Winston auch des Öfteren gesackt wird. Hat mir gut gefallen und ich meine, Ina ist wirklich gut gestartet. hat er da so ein bisschen den Mahomes gemacht, aus der Pocket raus, seinen Receiver gefunden, für 53 Yards, war natürlich ein super Einstand, musste dann kurz verletzt raus, weil er getroffen wurde nach einem Hit, Gott sei Dank wieder zurückgekehrt, nichts Schlimmeres. Ja, am Ende muss man sagen, aus diesem wunderschönen Drive eigentlich nichts gemacht in der Endzone. Wir hatten mal wieder viel zu viele Penalties, wir hatten Drops, also ich denke da an Bryan Edwards oder auch an Lukas Krull, wo wir jetzt schon vermelden können, Bryan Edwards wurde gewaved, bei Lukas Krull rechne ich auch auf jeden Fall noch vorm Saisonstart damit, als Pass-Catching-Tight-End hat der 3 Bälle gefangen, 8-mal wurde er getargetet. Sorry, das ist auch nicht NFL-tauglich gegen eine Second-String-Defense. Hat er nicht wirklich gesammelt. Aber gut, China gut gestartet, wenigstens mit einem Field-Goal. Und danach ging so ein bisschen die Shitshow weiter. Ein Turnover und Downs von den Chargers, 3-and-out von uns, 3-and-out von den Chargers. Dann gab es einen Drive, den man ein bisschen bewegen konnte übers Laufgame und gerade übers Passing-Game. China da mit Shaquan Davis unter anderem ganz gut connected. Am Ende Field Goal 51 Yard von Will Lutz. An dieser Stelle Gerücht, was aufkam, Will Lutz zu den Broncos. Würdest du es machen oder nicht?
Nee.
Es ist ein 6-Runden-Pick im Gespräch.
Nee. Und warum auch das Cap, was wir uns da doch sparen sollten. Ja, okay, sagen wir, wir sparen uns 1-2 Millionen für diese Saison. Wir müssen uns kein Cap sparen. Wir sind cap-technisch, stehen wir gut da. Und ja, wir wissen, Will Lutz ist nicht mehr der sicherste. Zumindest war es letztes Jahr nicht mehr. Oder seit seiner Verletzung nicht mehr. Das mag schon sein. Und ja, wir haben jetzt mit Groupie auch einen Kicker, der jetzt gut performt hat im Trainingslager. Aber das hatten wir schon einmal. Und in der Regular Season hatten dann alle einen Kicker nach dem anderen verschossen gehabt. Und plötzlich wollte man unbedingt Lutz zurück und jetzt wünschen sich viele den schon vor die Haustür. Deswegen, nein, ich bin da eher auf der konservativen Seite, weil ich weiß, was er mir gibt und ich bin optimistisch, dass es besser wird. Weil ich weiß, einer, der dir vielleicht 1 Million weniger kostet, die 1 Million wird dir über die Saison wenig bringen. Aber wenn du einen Kicker hast, der dir 1-2 Game-Winning-Field-Goals verschießt oder mehr verschießt als ein Will Lutz, ja, dann zahle ich 1 Million mehr, dass wir 2 Spiele mehr gewinnen. Ist für mich eine einfache Rechnung in der Situation, wo wir sind. Deswegen würde ich da bei Will Lutz bleiben.
Okay, ich gehe da die Gegenseite. Außerdem
für Sean Payton, es gibt noch 30 andere Vereine, such nicht nur bei uns, for fuck's sake. So.
Hat ja Washington, unseren ehemaligen Running Back, unter anderem auch die Woche verpflichtet, falls es wen interessiert. Ich sehe das bei Lutz schon so ein bisschen zwiegespalten. Hatte letztes Jahr keine gute Saison. Kostet für einen Kicker immer noch verdammt viel. Wird nicht jünger. Und irgendwann müssen wir ihn mal abgeben. Und wenn du einen 6-Runden-Pick dafür einsacken kannst, warum nicht? Ich habe in der Gruppe schon verlauten lassen, dass uns dieses ganze Hochgetrade in den späten Runden, wo du eben einen 6-Runden-Pick, einen 7-Runden-Pick abgibst, jetzt schon so ein bisschen auf die Füße fällt, weil so ein O-Liner 6. Runde oder auch ein Defensive Back 6. Runde oder 5. Runde, das ist in der Regel schon nochmal ein anderes Niveau als ein undrafted Free Agent und ich finde, das merkt man bei unserer Second String O-Line gerade brutal, dass da sehr viele UDFAs gerade dabei sind. Oder man merkt, was auf Tackle der Unterschied zwischen einem Kramer oder einem Storm Norton und Landon Young ist, der in der 5. Runde geholt wurde. Ja, also da mal schauen, was da noch so passiert. Weil wir bei Special Team gerade sind, Panther, muss ich sagen, beide keine Bäume ausgerissen. Ich denke, Hadley hat da nicht geglänzt. Da werden wir bei Gilliken bleiben. Aber nach der Saison, wenn Gilliken sich nicht bessern sollte, auch da bitte wieder weggehen davon. Wenn du es nicht schaffst, von deiner 35 inside the 20 bei den Chargers zu punten mit einer ordentlichen Hangtime, ja, ist halt eigentlich dein Job. Also bin ich absolut unzufrieden, muss ich sagen. Sonst Special Teams eigentlich halbwegs gut, funktioniert auch nicht so gut wegen die Chiefs. Aber das soll für mich in Ordnung gewesen sein. Naja, was gab's noch? Gab einen schönen Touchdown-Drive von den Chargers, die damit verkürzen konnten. Wir hatten wiederum keine Antwort, schnell 3 and out. gab dann noch eine Interception schlussendlich von Lonnie Johnson Jr., der ebenfalls nicht den besten Tag hatte. Dumme Strafe in den Special Teams mit einer Face Mask gleich am Anfang gegeben. Am Ende kriegen wir das Ding ab, gewinnen das 22-17. Aber wie gesagt, das Ergebnis täuscht so ein bisschen. Und wenn man sich so einzelne Statistiken anschaut, also wir haben schon erwähnt, Strafen natürlich viel zu hoch. Unser Running Game, wir hatten 61 Yards aus 26 Versuchen, also 2,3 Yards pro Versuch. Jules, das ist nicht NFL-würdig. Und da sieht man eben die Probleme, die wir haben. Also Ronald Curry an der Stelle, muss man sagen, er hat das nicht besser gemacht als Pete Carmichael. Also die Calls waren nicht da, die Leistung der O-Line war nicht da in meinen Augen. Also da gibt es schon noch einige Arbeit für Dennis Allen. Wir haben eine Down-Efficiency von 5 von 17. Der Chargers dann zwar noch schlechter mit 3 von 15, aber das Spiel, muss ich sagen, das hat mich, wenn mich das Kansas City-Spiel ein bisschen moralisiert hat, dann hat mich dieses Spiel wieder demoralisiert. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich gesehen habe. Darf man zwar nicht so hoch aufhängen, aber die Liste von Dennis Allen und vom Coaching-Staff, die ist nicht kürzer geworden.
Ja, aber das ist normal. Dafür hast du auch dieses Spiel einfach, dass du weißt, wo du wirklich jetzt arbeiten musst und wo du wirklich stehst. Ich finde, das Playcalling habe ich gar nicht so schlecht gefunden. Es war halt konservativ gehalten und es war auch zu erwarten, dass man das konservativ halten will. Run Support, also wirklich, da muss mehr kommen. Da weiß man auch, wenn die Starting O-Line wirklich da, also wenn da wirklich mehrere Verletzte sein sollten, muss man da einen Weg finden, dass die einen besseren Rhythmus generieren, weil momentan bringen wir den leider gar nicht zusammen.
Definitiv. Was haben wir noch, was wir so ein bisschen ankreiden können? Ja, wie gesagt, 423 Quarterback Scramble für ein neues First Down, sowas darf nicht passieren, haben wir schon angesprochen. Sonst, was man auch Positives sagen muss, also unsere Rookies haben wieder keinen schlechten Eindruck gemacht. Kendra Miller war sehr viel mehr integriert. Für dich war es der Offensive Player of the Day. Bei mir war es entweder Shaquan Davis oder Alice Merriweather tatsächlich, der sich ja sehr positiv über die Zusammenarbeit mit Alvin Kamara geäußert hat, will man an der Stelle noch erwähnen. Hina für mich, muss ich sagen, macht einen stabileren Eindruck als Winston. Oder bin ich gerade heute jetzt dabei, dass ich sage, Stand jetzt hätte ich lieber Hina als Backup als Winston, wo man eventuell auch noch ein bisschen was sparen könnte. Das könnte man sich mal überlegen. Sonst Breezy macht einen guten Eindruck. Perry hat wieder einen guten Eindruck gemacht. Also man kann zufrieden sein. Foskey hat leider keinen guten Eindruck gemacht. Konnte da nicht glänzen. Glaubst du denn, nachdem Nick Laylos 3-6, eine Pass-Deflection, glaubst du denn, dass Foskey als Zweitrunden-Pick sogar der Practice-Squad droht, wenn jetzt ein Nick Laylos so auftrumpft? Also man muss dazu sagen, Laylos hat auch gegen Second- und Third-String-O-Line gespielt. Die Sacks waren jetzt auch nicht aufgrund seiner Mega-Technik oder sonst irgendwas zu verdanken. Ja. Muss man sich genau anschauen. Also wir haben da jetzt nicht den nächsten Aaron Donald gezogen, so ist es nicht. Aber Isaiah Foskey, glaube ich, kommt hinten raus doch ein bisschen in Schwitzen. Ich denke, da wird das Preseason Game 3 gegen die Texans doch nochmal einiges entscheiden. Für Foskey wird es meiner Meinung nach sogar eng, dass er ins 53-Mann-Roster kommt.
Ich glaube schon einfach, weil du auf der Position relativ dünn bist und die Saints gerne ihre D-Line stärken. Aber ja, es ist wahrscheinlich nicht das, was man sich erwartet hat, aber ja, Rookies sind vor allem im ersten Jahr da irgendwie eine absolute Wundertüte, wo du halt gar nicht weißt, wie die sich akklimatisieren ans NFL-Niveau.
Jo. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Also, ich sag, die Defensive Front, die Front 7, die hat Tiefe mittlerweile erlangt. Ich war eigentlich da im Großen und Ganzen ganz zufrieden, was ich gesehen habe, eben gerade auch mit der Verpflichtung von Jalen Smith wurde es ein bisschen besser. Problem, was wir letztes Jahr hatten, hat man anscheinend ausgebügelt, zumindest in der Preseason. Man hat wieder 3 Turnovers forciert. Hat ja letztes Jahr ein bisschen gehabert. Da kann man weitermachen. Und Kicker Competition, auch eine super Sache. Also da scheint es bei uns zu laufen. Jules, wir haben wieder die eine oder andere Verletzung, die wir noch mitnehmen müssen. Also wie gesagt, vorhin haben wir schon gesagt, Bryan Edwards nicht geglänzt, hatte zwei PIs in der Red Zone, hatte einen Drop in der Red Zone, wurde gewaved. Also unser Receiver-Core wurde ein bisschen ausgedünnt. Der nächste Veteran, der nicht mehr da ist, nach James Washington. Könnte sein, dass das Traquan Smith, der immer noch nicht trainiert hat, ebenfalls blüht. Was gab es noch? Ryan Connolly, der eigentlich eine gute Preseason bisher hatte, hat sich wohl schwerer verletzt, Knie-Injury. Hast du da mehr Infos?
Nee, auch nur eine ernsthafte Knieverletzung. Also ich schätze mal, Kreuzband, Meniskus wahrscheinlich in der Situation tut extrem weh. Der hat mir wirklich sehr gefallen. Extrem schade natürlich für ihn, der bis dahin eigentlich gut geglänzt hat.
Ja, hat eigentlich eine stabile Preseason bisher gehabt. Throckmorton mit einer Rib-Injury, also Rippe raus, Merritt ist rausgegangen, verletzt, da weiß man noch nicht mehr, oder stand jetzt noch nicht mehr, halt noch auf dem Laufenden. Und was wir noch verkunden können, es wird keine gemeinsame Trainingseinheit zwischen den Texans und den Saints geben. Beide Teams verzichten einvernehmlich drauf, wollen sich auf sich konzentrieren. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, weil ich denke, man hat jetzt mit einem anderen Team mal trainiert, man weiß, wo stehen die anderen Teams so ein bisschen oder wie machen es die anderen Teams, und aufgrund der Probleme, die gegen die Chargers aufgetreten sind, bin ich auch der Meinung, die Saints sollten erst mal vor der eigenen Haustüre kehren und schauen, dass sie ihre Probleme in den Griff bekommen, bevor man jetzt nochmal mit einem anderen Team trainiert und da so ein bisschen Showtraining macht.
Ja, vor allem man muss auch sagen, die Texans haben leider sehr viele Verletzte, und ich habe es ja gesagt, es bringt dir zu viel, aber es erhöht ihm halt auch das Verletzungsrisiko, und das wollen zumindest die Texans, und ich kann auch verstehen, die Saints nicht mehr eingehen. Was ich gerne nicht verstanden habe, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen gehabt, wieso fand das Spiel gegen die Chargers überhaupt statt? NFL, what the fuck? Hurricane Warnung, wenn Blitz, das muss ich mal vorstellen, wenn ein Blitz, ich glaube, innerhalb von 50 Meilen einschlägt, ich glaube, es waren 50 Meilen oder 5 Meilen, das weiß ich nicht, muss das Spiel unterbrochen werden, auch im SoFi Stadium, weil es trotzdem als Open Stadium klassifiziert ist. Man hatte Erdbeben 52 Meilen vom Stadion entfernt registriert. In einem Preseason-Spiel. Ich bin ein Diplomat und ich versuche mir Sachen auch immer zu erklären, aber das, nee, kann ich mir nicht erklären. Kann ich mir nicht erklären. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe da die Zweifel dran. Weil insofern SoFi Stadium, ob es offen oder geschlossen gilt, weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen, aber es ist ja doch ein neues Stadion. Und 52 Meilen, das hat doch nochmal einen Schritt weg, also so ist es nicht. Ich kann das verstehen, Preseason, man will keinen gefährden, ich glaube aber, die NFL hat da keinen gefährdet in dem Zeitraum, man wusste schon, was man macht. Und ich sag's ganz ehrlich, das Spiel hat uns sehr viele Aufschlüsse gegeben. Ich fände es ein bisschen blöd, weil die Saints hatten schon 21 ein Preseason-Game weniger wie alle anderen aufgrund von dem Hurricane, der uns damals getroffen hat. Wenn wir jetzt schon wieder nur zwei Preseason-Games gehabt hätten, also unsere Vorbereitung hätte es sicher nicht gut getan. So konnte man doch wieder ein bisschen was ausfädeln. Also wie gesagt, Lukas Kröll, der nicht geglänzt hat, den man sicherlich nicht mehr im Roster sehen wird oder der seine letzte Chance verspielt hat. Bryan Edwards ist schon kein Saint mehr. Insofern, ja, war es jetzt wahrscheinlich aus der Sicht nicht ganz so schlecht, dass man es gespielt hat. Am Ende werden es die vor Ort schon gewusst haben, was sie machen. Ich vertraue da der NFL schon.
Hoffentlich.
Gehen wir davon aus, dass die Risikoabwägung da stattgefunden hat. Gut, Schulz.
Oder es war ein Münzwurf. Eins und beiden.
Man kann der Liga alles zutrauen. Das wäre jetzt mal der Rückblick gewesen. Wir gehen jetzt in die finale Woche. Letztes Preseason-Game gegen die Texans. Ich glaube, am Montag um 2.05 Uhr. Also wieder mal eine beschissene Zeit.
Wann wird's
besser? Für alle, die keinen Urlaub haben.
Wann wird's besser? Ich frag's mich wirklich.
Ich frag's mich auch. Soweit. Ihr werdet von uns wieder hören. Es ist in Planung, dass noch unsere Conference-Previews kommen. Sollten die Woche oder nächste Woche auch aufgenommen werden, halten wir euch ebenfalls auf dem Laufenden. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, sonstiges, oder noch nicht in der WhatsApp-Gruppe seid, wie es Jules vorhin gesagt hat, Dann gerne rein in die Gruppe. Wir freuen uns auf euch. Auch hallo an die Neuzugänge, die die Woche so reinkamen. Freut uns, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr findet uns in unserer elitären Gruppe gut zurecht und habt euren Spaß und die eine oder andere schöne und auch hitzige Diskussion. Und ja, Jules, ich will es nicht länger machen, als es ist. Es ist 0.40 Uhr, mittlerweile 23.08. Danke für die Zeit, die du dir so spät genommen hast.
Gerne. Ich glaube, ich war noch nie so müde bei der Aufnahme. Man hat es mir gehört, glaube ich. Man hat es mir angehört. Bei meiner sprachlichen Aussprache. Ja, man merkt, immer muss auch Schluss sein. Ich glaube, mit 50 Minuten, glaube ich, ist auch ein guter Zeitpunkt erreicht. Aber ja, war schön.
Ich glaube, nur Draft Night am Ende, die ist, glaube ich, genauso zart wie heute die Folge vom Müdigkeitsfaktor.
Für mich ganz und gar nicht. Für mich, Draft Night ist das härteste, die Vorbereitung. Wenn du da mal aufnimmst, da bist du, ich will jetzt nicht sagen mit Adrenalin, aber du musst Sachen machen, du schaust sagen, also das wird dann immer besser. Ich war vorhin, wie der Draft vorbei war ich eigentlich hellmunter. Es war erst dann über Mittag, Nachmittag, dass ich gesagt habe, okay, ich sollte mich jetzt auch ein bisschen hinlegen, weil irgendwann holte ich das Ganze dann ein. Aber mein Laptop, man hört es glaube ich auch schon im Hintergrund, der beginnt auch schon zum Schnaufen und so auch ich, weil ich darf in 5 Stunden wieder aufstehen. Ein bisschen Arbeit habe ich ja noch vor mir, also von dem her aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es so schön.
Du sagst es. Bei mir sind es 5,5 Stunden und deswegen viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit der Folge. Wir hören es nächste Woche wieder. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?